Mehr Licht. Ich hoffe, das hält alles. Einschalten ist auch noch gut. Ja, wunderbar. Genau, um das neue Leben geht es auch in der heutigen Predigt. Das brauche ich noch gerade eine Sekunde. So. Und zwar sind wir ja in unserer Bergpredigt-Serie unterwegs und haben schon zwei Predigten zu dem Thema auch gehört gehabt. Und wir sind jetzt im Kapitel 6 angekommen. Und in Kapitel 6 macht Jesus, er knüpft natürlich dort an, was er in Kapitel 5 alles seinen Jüngern schon erklärt hat, aber eben wichtig ist, immer im Kopf zu behalten, diese Bergpredigt ist eine Predigt, die hält Jesus seinen Jüngern und spricht zu ihnen und erklärt ihnen sehr, sehr vieles und eigentlich sehr vieles über das Leben als Christen. Wie lebt es sich als Christ? Wie lebt man als Christ? Und Kapitel 6 ist dann ein Kapitel, wo es im Prinzip genau dann darum um zwei Aspekte geht. Der eine Aspekt, der erste, behandelt die Frage, ja, und wie lebe ich denn mein Leben, mein frommes Leben, also mein geistliches Leben, meinen geistlichen Alltag? Das sind die Verse 1 bis 18, die gucken wir uns heute an. Und nächste Woche kommt dann ein anderer Teil, wo es dann mehr darum geht, ja, und was heißt das für meinen Umgang mit meinem Alltag? Für die Herausforderungen, die der Alltag so üblicherweise mit sich bringt. Interessant ist, dass, könntest du mal weiterklicken, Manuel? Ich komme irgendwie, jetzt geht's wieder. Die Predigt, genau, ist überschrieben, ihr habt es vielleicht gelesen, das Leben im Verborgenen, na, da geht es auch darum. Oder ich habe es ein bisschen umgehängt, weil in der Vorbereitung hat mich das eigentlich gefesselt, so dieser Gedanke, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, das ist nämlich der erste Vers. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Und dieser erste Vers, Matthäus 6, Vers 1, den würde ich gerne auch wieder lesen. Es geht aber bis weiterklicken wieder nicht. Danke. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in dem Himmel ist. Und über diese Gerechtigkeit, von der Jesus hier spricht, hat Eugen vor zwei Wochen schon gepredigt. Was ist das eigentlich für eine Gerechtigkeit? Wir haben uns angeguckt gehabt, dass es eine Gerechtigkeit ist, die wir uns nicht verdienen können. Haben wir vorhin im Abendmahl schon auch als Thema gehabt. Das ist etwas, was Gott uns schenkt, was Gott uns gibt, was Gott uns aus Gnade zur Verfügung stellt. Es ist eine Gerechtigkeit, die wir durch Glauben an Jesus geschenkt bekommen. Das lesen wir in Römer 3, Vers 25, wer das später nachlesen möchte. Es ist die Gerechtigkeit, aus der heraus wir unser Leben leben können. Also es ist nicht so, dass wir uns durch unser Leben unsere Gerechtigkeit verdienen könnten, sondern die Gerechtigkeit bekommen wir aus Glauben an Jesus. Aber aus dieser Gerechtigkeit heraus leben wir unser Leben, unseren Alltag. Und zwar als Werkzeuge dieser Gerechtigkeit. Lesen wir in Römer 6, Vers 12. Also gerechtes Handeln, gutes Handeln oder wie auch immer, entspringt dieser Gerechtigkeit und nicht umgekehrt. Außerdem lernen wir, und das finde ich auch einen ganz spannenden Gedanken in Römer 10, Vers 3, dass die Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt, eine Autorität ist, der wir uns unterordnen sollen. Heißt, dass wir unseren ganzen Lebenswandel, das, was wir tun, reden, denken, das soll auch aus dieser Gerechtigkeit, die Gott uns gibt, heraus entspringen und nicht aus unserem eigenen Gutdünken, besten Wissen und Gewissen oder dergleichen, sondern aus dieser Abhängigkeit von Gott, aus dieser geschenkten Gerechtigkeit von Gott heraus. Also ist diese Gerechtigkeit ein Geschenk, eine Richtschnur, der wir unser Leben unterordnen und sie ist die Basis für das Leben, das Gott gefällt. Hingegen, und das haben wir auch schon gesehen gehabt, die Gerechtigkeit, von der die Schriftgelehrten und die Pharisäer sprachen, die hat was ganz anderes gesagt. Nämlich die hat gesagt, wenn du gerecht sein möchtest, dann musst du diesen tun und das tun und jenes lassen und dann hast du eine Chance, Gerechtigkeit zu erlangen. Und wenn wir ins Alte Testament gucken, dann finden wir auch Hinweise, dass das im Grunde so auch nicht falsch ist. Nur kein Mensch kann das. Das kann gar kein Mensch erreichen. Es ist unmöglich, Gott vollständig so zu gefallen durch unser eigenes Tun und Handeln, wie es gefordert war. Das kann kein Mensch. Darum hat Gott ja, wie wir auch vorhin gesagt haben, Jesus als seinen Sohn, als Mensch in die Welt gesandt, um dieses Mammutwerk zu vollbringen, um tatsächlich alles zu erfüllen, was Gott fordert und gleichzeitig unser Unvermögen auszugleichen und uns gerecht vor Gott hinzustellen. Nur er selbst, kein natürlicher Mensch, kein sündhafter Mensch wie wir, war in der Lage, alles zu erfüllen, was Gott einfordert. Er, der gerecht ist. Und deshalb musste Jesus Christus sündlos für unsere Sünden sterben, stellvertretend für uns. Er trug unsere Strafe. Und nur durch Glauben an ihn sind wir dann am Ende freigesprochen und erben diese Gerechtigkeit, von der hier die Rede ist, dass wir auf sie achten sollen. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Alles, was wir tun, soll nun aus diesem Status heraus, den wir geschenkt bekommen haben, heraus entspringen. Und nicht irgendwie unserem Produkt. Haben wir aber schon gesehen. Wenn wir uns also nun, jetzt haben wir diesen Status geschenkt bekommen, und wenn wir uns nun hinstellen würden und sagen würden, hey Leute, schaut mal, was für ein toller Christ ich bin. Ist irgendwie unlogisch, oder? Weil es ist ja ein geschenkter Status. Es ist nichts, worauf wir uns was einbilden könnten, wo wir sagen könnten, hey Jungs, ich habe es geschafft. Victory, ich bin hier der große Held. Der einzige große Held in dem ganzen Spiel, in der ganzen Geschichte, ist Gott selber, der uns in diesen Status verrückt hat. Und in dem Moment, wo wir uns hinstellen würden und sagen würden, ich bin's, stehlen wir Gott nicht nur die Show, wir stehlen ihm die Ehre, die ihm gebührt. Wir würden ihn berauben um das, was ihm zusteht, und das ist Sünde. Hinter allem, was wir tun, steht eigentlich dann immer die Frage nach unseren Beweggründen, oder? Für wen tue ich das, was ich tue? Und dabei gibt es zwei mögliche Antworten. Tue ich es für Gott und um seiner Ehre willen und um seinetwillen? Oder tue ich es für mich, um meines Ansehens willen und um meiner Ehre willen? Das sind so die zwei möglichen Antworten auf das Thema. Und tue ich es für mich, tue ich es um meinetwillen, dann ist doch klar, dass Jesus hier sagt, dann habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater. Dann habt ihr ihm ja alles geklaut. Was sollte er denn euch dann noch geben? Und jetzt geht Jesus auf drei Bereiche ein, wo er das näher beleuchtet. Und das sind das Almosengeben, das Beten und das Fasten. Könnte ich nochmal den... Danke. Und das sind drei Blickrichtungen, nämlich der Blick nach außen, das Almosengeben, wo es um meine Beziehung oder mein Handeln meinem Gegenüber, meinem Nächsten gegenüber geht, von dem Gott sagt, du sollst ihn lieben wie dich selbst. Nach oben, das ist das Gebet, meine Beziehung zu Gott. Wie lebe ich tatsächlich meine Beziehung mit meinem himmlischen Vater, der mich zu seinem Kind gemacht hat? Und die Beziehung nach innen, das ist der Umgang mit mir selbst, der Umgang auch mit meinen inneren Kämpfen, mit meinen Unsicherheiten, mit meiner Schuld, mit meiner Sünde, die ich vielleicht auch wieder immer wieder auf mich lade. Und wie ordne ich mich da auch dem Allmächtigen unter? Diese drei Dinge guckt er an. Und das sind auch die Themen, in die ich die Predigt untergliedert habe. Eben die zwei Hauptthemen, die drei Blickrichtungen und als letztes dann noch Vergelt's Gott. Da geht es um diesen Lohn, von dem wir an mehreren Stellen hören, dass Gott uns einen Lohn versprochen hat oder verspricht. Ich habe gerade gesagt gehabt, es geht bei allem um unsere innere Motivation. Warum und für wen tue ich, was ich tue? Und heute Morgen ist etwas passiert. Da kam ich selber an den Punkt, wo ich mich fragen musste, warum antworte ich jetzt, wie ich antworte? Und zwar war ja die Herausforderung heute, dass ich auf dem Zettel, das habt ihr auf dem Zettel gesehen, irgendwie der Jürgen leitet den Gottesdienst, der Jürgen predigt. Und das war so ein bisschen aus der Not geboren. Und heute Morgen kommt ein Freund zu mir und sagt zu mir, du, ich habe gerade gesehen, du müsstest ja beides tun. Ich könnte für dich den Gottesdienst leiten. Und in dem Moment habe ich beobachtet, was für ein Zwiespalt in mir losgegangen ist. Hey, das ist cool. Das wäre eine tolle Sache. Ich bin aber vorbereitet. Eigentlich stresst es mich nicht. Und dann kam plötzlich die Frage, aber Jürgen, warum entscheidest du dich jetzt, wie du dich entscheidest? Um wen geht es dir? Willst du, dass die Leute jetzt einfach denen, boah, der Jürgen, der macht dies und das und jongliert und was weiß ich was alles? Oder geht es dir wirklich um Jesus? Ich habe meine Entscheidung gefällt, aber ich habe gemerkt, in dem Moment habe ich gesagt, so, wie aufrichtig bin ich vor Gott? Und ich habe gemerkt, und wir werden uns nachher ein paar anderen Beispiele noch angucken, wir kommen ganz schnell in so eine Situation hinein, wo wir uns fragen müssen, Moment mal, bin ich jetzt eigentlich Gott gegenüber aufrichtig an dem Punkt? Um wen geht es mir? Geht es mir um ihn, um seine Ehre, oder geht es mir jetzt, weil ich toll dastehen will oder weil ich sonst was will? Oder was ist meine Intention? Beim Almosen geben, dem ersten Punkt, da denke ich immer als allererstes so an dem, hast du mal eine Mark? Jetzt gibt es natürlich die Mark nicht mehr. Aber so, das ist immer das Erste, was mir einfällt. So, irgendwie, da sitzt dann jemand an der Straße, hat einen Hut und soll einen Euro reinwerfen. Aber eigentlich greift es viel zu kurz. Es geht da ja um viel mehr. Almosen, das die Wohltaten tun, da geht es nicht nur darum, ob ich mal irgendwo einen Euro reinschmeiße, sondern darum, um eigentlich alles, was ich anderen, die eine Hilfe, eine Wohltat, eine Unterstützung brauchen, was ich anderen an Hilfe gebe. Das kann Zeit sein, das kann Geld sein, das kann Kraft sein, das kann irgendwelches Engagement sein, dass ich jemand anderem zugutekommen lasse, weil ich ihn segnen möchte, weil ich ihm Gutes tun will, weil er in der Not drin steckt, weil er Hilfe braucht oder was auch immer. Das eigentlich betrifft dieses Almosen. Das ist nicht nur irgendwo so mal schnell aus dem Geldbeutel einen Euro irgendwo in den Hut reinschmeißen. Das ist viel mehr als das. Da kommen wir noch drauf. Es kostet mich eigentlich wirklich was. Und Jesus sagt dann dazu, könnte ich wieder das Ding haben? Okay, Matthäus 6, Vers 2. Wenn du nun Almosen gibst, so sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn man das so liest, dann fragt man sich, Moment mal, wer würde heute denn mit einer Posaune durch die Gegend rennen und das tun? Aber ich habe mal ein bisschen nachgelesen, wie denn das zu Jesu Zeit abgegangen ist. Und da war ich dann schon echt verblüfft. Also dort konnte es so sein, nach dem Gottesdienst in der Synagoge wurde dann so gefragt, und wir sammeln jetzt Almosen, wer ist denn da bereit, wie viel zu geben? Und dann kam dann jemand und hat gesagt, ja, ich sage jetzt mal den Euro, ich gebe einen Hunderter. Und dann, hey, super, 100, das ist mehr als die meisten geben. Und weil es mehr ist als die meisten geben, darfst du auf die Tribüne, darfst dich neben einem Rabbi setzen. Das ist schon mal ganz cool. Und dann kommt einer und sagt, hey, ich gebe 500. Boah, 500, du darfst auch neben einem Rabbi sitzen, aber für dich gibt es noch einen Fanfarenstoß aus der Trompete oder aus welchem Ding auch immer. Und dann wurde das so abgemacht, wo du dann denkst, was geht da ab? Oder? Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber scheinbar war das so. Und dann hat diese Bibelstelle natürlich plötzlich einen ganz anderen Charakter gekriegt, von wegen, naja, also wir sagen zwar im Deutschen auch, ja, das kann vor dir her, man soll Dinge nicht rumposaunen, oder so sagen wir ja im Deutschen auch, aber dass das diesen Hintergrund hatte, war mir auch neu. Aber es zeigt ein Stück weit, wie verquer das ist, weil das verleitet ja automatisch früher oder später irgendwen dazu, dass er sagt, also für mich muss auch mal die Posaune geblasen werden. Weil ich bin eigentlich viel cooler als der da hinten mit seinen 100 Euro. Wer bietet mehr? Das ist eigentlich fast so ein Wettstreit, der da plötzlich entsteht. Und es hat gar nichts mehr mit dem Eigentlichen zu tun, dass es eigentlich eine geistliche Disziplin ist. Dass es eigentlich etwas ist, was ich für Gott tue, wo ich sage, Gott hat mich gesegnet und ich darf ein Segen sein für andere. Das rutscht total aus dem Blickfeld. Plötzlich hat das gar nichts mehr damit zu tun, dass ich ein Segen bin für andere, sondern eigentlich wird es immer mehr dazu, dass das ein Segen ist für mich, weil ich gebe zwar was, aber jetzt stehe ich endlich so da, wie es mir gebührt, oder? Endlich sind die Leute begeistert von mir. Endlich sehen Sie mal, wer ich wirklich bin, oder? Bisher haben die immer so gedacht, ich bin knausrig, aber jetzt wissen sie, ich bin es überhaupt nicht. Plötzlich geht es um mich und gar nicht mehr um Gott. Und deshalb sagt Jesus, wenn du Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Es geht nicht darum, dass wir von Menschen geehrt werden, sondern unsere Anerkennung sollten wir suchen bei Gott. Almosen geben ist mehr als Spenden, habe ich vorhin gesagt. Es ist Barmherzigkeit üben. Es ist Mitleiden. Es ist ein Mittragen, ein Erbarmen. Und das sind alles Dinge, von denen wir wissen, dass sie dem größten Gebot, was Jesus uns gegeben hat, ja entsprechen. Oder wo Jesus gesagt hat, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, deiner ganzen Seele, all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich Almosen gebe und das lebe, dann lebe ich nichts anderes als eigentlich nur das, was ich schuldig bin, Gott gegenüber zu tun, nämlich meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Und da geht es gar nicht um mich, da geht es um Gott, da geht es um meinen Nächsten und da geht es um meine Treue Gott gegenüber und um mein Leben Gott gegenüber, der mich ja überhaupt erst fähig gemacht hat, der mich begabt hat, anderen Menschen zu dienen, der mir Fähigkeiten gegeben hat, mich irgendwie einzusetzen, der mir vielleicht auch die Zeit freigeschaufelt hat oder Möglichkeiten gegeben hat, mir Zeit freizuschaufeln, irgendwie mich einzusetzen für meinen Nächsten und ihm zu dienen, ihm zu helfen, ein Almosen zu geben. Sagen, hey, da ist eine Not, da ist eine Schwierigkeit und das muss ja nicht immer eine Lebensnot sein, das kann ja auch mal sein, dass die Küche renoviert wird, aber man das alleine nicht kann oder dass man eingekauft kriegen muss. Weil das Auto kaputt ist, bin ich aber froh, wenn mich jemand fährt. Oder ich brauche einen Babysitter. Das sind schon die kleinen Dinge, wo es ja darum geht, wie kann ich den anderen dienen. Aber da geht es nicht darum, dann hinzugehen und sagen, ach Leute, es fällt mir gerade ein, ja, ich könnte schon heute Abend mit ins Kino gehen, aber es tut mir so leid, ich muss babysitten bei dem und dem. Das ist eigentlich ja nichts Schlimmes, aber die Frage ist, warum erzähle ich es so? Ne? Erzähle ich es so nach dem Motto, damit es gerade weißt, ich bin so cool, der Film interessiert mich eh nicht. aber damit weißt du, was für ein toller, dienstbereiter Mensch ich bin. Völlig selbstlos. Also ich überziehe das jetzt natürlich total, aber es ist vielleicht nicht immer so selbstlos. Vielleicht tickt da doch noch was mit, wo wir denken müssen, hey, da brauche ich Korrektur. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht von der falschen Seite vom Pferd runterfalle, weil eigentlich, ich kann das erzählen, ist gut und schön, aber es geht mir nicht darum, dass ich gut dastehe, sondern es geht mir nur, dass sie wissen, warum ich nicht ins Kino mit kann und Punkt, das war's. Und dann vergessen wir es, uns ist erledigt. Wenn ich Gottes Gebot erfülle und ihm diene und für ihn da bin und eigentlich ihn im Fokus habe, dann ist auch gar kein Raum mehr für irgendwelche Leute rings um mich herum, ob die das jetzt wissen oder nicht wissen, gut finden oder nicht gut finden. Das geht mir gar nicht mehr um sie und es soll uns auch nicht um sie gehen. Es soll uns um Gott gehen. Und es soll uns um die Leute gehen, denen wir dienen und denen wir helfen und für die wir da sind. Ich habe noch so ein paar Beispiele konstruiert, aber ich überspringe die jetzt. Ich hatte ja schon eins. Die Frage ist eigentlich, die ehrt mein Handeln Gott und dient es meinem Nächsten oder ehrt es mich und dient es mir? Behandle ich die Sache als eine Sache zwischen mir und Gott oder suche ich die Öffentlichkeit? Und jetzt geht Jesus ja noch einen Schritt weiter in der ganzen Bibelstelle und sagt, wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Es gibt noch eine Gefahr. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass ich unterwegs bin und sage, hey, ich hänge das nicht an die große Glocke. Das habe ich verstanden. Ich will das nicht, dass das jetzt jeder so kommentiert, weiß oder sonst was. Aber eins weiß ich, sobald ich daheim bin, schreibe ich mir das auf. Weil das will ich schon ein Stück weit so, ne, einfach so ein Stück weit wie ein Logbuch, wo ich weiß, wann habe ich wem Gutes getan. Das ist für mich gut, wenn ich das mal so ein bisschen nachlesen kann und so. Und vor allen Dingen zeigt es mir dann auch selber, was für ein guter Kerl ich bin, wenn ich mal wieder an mir zweifle. Und das klingt auch so fromm, das klingt so gut, wenn ich an mir zweifle, dann kann ich da reingucken und denke, hey, was bin ich doch für ein schöner, für ein guter Mensch. Aber ich falle schon wieder auf einer Seite vom Pferd. Und die Gefahr ist, dass irgendwann passiert vielleicht was. Irgendwann werde ich, nehmen wir mal an, in der Gemeinde zu Unrecht kritisiert, an warum auch immer. Aber jetzt haut's mir den Nucki raus. Und dann gehe ich nach Hause. Und dann hole ich mein Buch und dann zeige ich euch mal allen, wer ich wirklich gewesen bin die ganzen Jahre. Und ihr, der ihr mir die ganze Zeit jetzt hier weismachen wollt, was für ein Bösewicht ich bin, werdet dann sehen, was ihr eigentlich alles falsch gemacht habt die ganze Zeit. Dann hole ich mein Buch raus. Das ist genauso falsch, oder? Das heißt, es ist besser, wenn meine Linke nicht weiß, was meine Rechte tut. Uns auch gleich wieder vergisst. Manchmal ist das schade, alles wieder zu vergessen. Also mir ist es auch schon so gegangen, dass mir Leute erzählt haben, was vor Jahren mal gewesen ist und ich dann denke, ich habe keine Ahnung mehr davon, ich kann mich nicht mehr einen Hauch davon erinnern, finde die Geschichte aber interessant, aber auch schade, dass ich es nicht mehr weiß. Aber wenn ich dann das hier lese, denke ich, vielleicht ist es gut, wenn wir die Dinge auch vergessen, weil wir werden sie nie wieder irgendwem vorhalten können. Und das Gute ist, du musst es nicht in dein eigenes Logbuch reinschreiben, weil Gott schreibt es in sein Logbuch rein. Und da ist es auch am besten aufgehoben. Weil er wird sich erinnern. Und er hat versprochen, dich zu belohnen. Du musst dich selber dich um deinen Lohn kümmern, wie du dich auch umsonst nichts selber kümmern solltest, sondern Gott kümmert sich auch darum. Und das ist so eine befreiende Botschaft, oder? Das darf uns entspannt machen, einander Helfer, einander Diener zu sein, füreinander da zu sein oder für die Menschen um uns herum, für deinen Nachbarn, für wen auch immer, den Gott dir aufs Herz legt und Gott dir zeigt, darfst du da sein und musst dich nicht drum kümmern, ob du jetzt da zu deinem Recht kommst in irgendeiner Form oder irgendeiner Weise. Du musst keine eigene Liste führen. Und dann kommen wir schon auch zum zweiten Punkt, das Gebet. Genau. Wir wissen, das Gebet ist eine Ausdrucksweise oder vielleicht auch die Ausdrucksweise, um unsere Beziehung zu Gott zu leben, zum Ausdruck zu bringen, mit ihm zu leben. Und wir wissen auch, Gebet ist eine Zwei-Wege-Kommunikation. Manchmal denkt man ja so, Gebet ist nur so eine Einweg-Kommunikation. Ich bete zu Gott, bringe ihm alle meine Anliegen, dann sind sie gut aufgehoben, Gott weiß dann, was er zu tun hat. Und gut ist, bis zum nächsten Mal. Aber wir wissen, so ist das nicht. Das ist eigentlich eine Beziehungspflege. Das ist so wie mit unserem Ehepartner, mit guten Freunden, wo man einfach miteinander redet und zuhört. Und zuhört und redet. Und guckt. Und ich kann Gott alles erzählen, was mich beschäftigt. Und kann ihm zuhören, was er darüber denkt oder auch was ihn beschäftigt. Oder wo er mir dann vielleicht auch klar macht und sagt, interessant, womit du dich so beschäftigst. Ich hätte da ein paar andere Ideen, mit denen du dich auch beschäftigen könntest. Es ist Beziehungspflege und es ist gleichzeitig auch Ausdruck dessen, dass wir wissen, wer wir sind und wissen, wer er ist. Oder eigentlich umgekehrt, wir wissen, wer er ist und vor diesem Hintergrund auch, wer wir sind. Er ist Gott. Er steht über allem. Er hat alle Macht. Er ist gerecht. Er ist heilig. Er kann alles. Er ist immer und überall da. Er liebt uns. Er ist für uns. Er versorgt uns. Er ist heilig. Und wir sind seine Kinder. Wir sind nicht mehr als das. Wir sind keine Auftraggeber. Wir sind seine Kinder. Wir sind seine Knechte. Wir sind seine Freunde. Und wir sind völlig befreit von dem Druck, selbst für uns sorgen zu müssen, dürfen leben in dankbarer Abhängigkeit von ihm, als von unserem Vater und von Gott, von unserem Versorger, unserem Lebenslenker, unserem Herrn. Und bringen ihm auch im Gebet in Demut zum Ausdruck, dass wir wissen, dass wir unser Leben selbst nicht im Griff haben. Deshalb beten wir ja. Weil wir wissen, ich kann vielleicht noch die nächste Stunde halbwegs überblicken und selbst das nicht richtig, aber dann den Rest des Tages schon gar nicht mehr und schon gar nicht in die nächste Woche rein. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, sondern ich will es Gott im Glauben und im Vertrauen anvertrauen und auf ihn hoffen. Und dieses Thema Gebet ist Jesus offensichtlich einen Abschnitt hier in seiner Predigt wert. Und wenn ihr betet, sagt er zu seinen Jüngern, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Und wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, so sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und offensichtlich geht es hier wieder um die Frage, um wen geht es mir eigentlich, wenn ich bete? Warum bete ich eigentlich? Bete ich um der Beziehung zwischen Gott und mir willen oder habe ich andere Beweggründe? Will ich besonders fromm wirken? Offensichtlich war das ein Thema. Und wenn man, auch da habe ich ein bisschen nachgelesen, fand das auch total spannend. Es war offensichtlich tatsächlich so, dass die Leute bestimmte Bewegungsrhythmen hatten, um möglichst sichtbar betend wahrgenommen zu werden, wenn sie an der Straße oder am Tempel standen und gebetet haben und haben ein Stück weit die Öffentlichkeit gesucht, um möglichst irgendwie offenbar fromm zu wirken. Würde heute kein Mensch mehr tun, weil wenn du auf die Straße gehen würdest und dann irgendwie mit erhobenen Händen laut betend, würden alle denken, der hat ein Rad ab. Wir leben heute in einer anderen Gesellschaft und einer anderen Kultur. Aber trotzdem, die Frage ist, wenn wir in frommen Kreisen verkehren, dann ist die Frage natürlich trotzdem die, ja, wie will ich denn wahrgenommen werden? Können wir mit Sicherheit sagen, dass uns so etwas nie passieren würde? Die Frage habe ich mir deshalb gestellt, weil Jesus belehrt hier seine Jünger. Er bringt es ihnen bei. Also offensichtlich hat er ihnen zugetraut, dass ihnen sowas auch passieren könnte. Logischerweise. Ich meine, sie kommen auch aus diesem Hintergrund. Aber er will das einsprechen. Und ich habe so ein paar Beispiele hier konstruiert, wo ich dann dachte, ja, die zeigen, wie eine Sache, die völlig normal ist für uns Christen, trotzdem etwas ist, was es wert ist, wo wir uns hinsichtlich unserer Motivation hinterfragen. Lobpreiszeit. Stellen wir uns vor, wir hatten gerade eine Lobpreiszeit. Es ist himmlisch. Es ist herrlich. Wir singen tolle Lieder. Und während wir die tollen Lieder singen, merken wir gerade so, oh, alle heben gerade die Arme. Sollte ich das vielleicht auch tun? Ja, selbstverständlich. Oh, aber ich hebe auch die Arme. Eigentlich komme ich mir doof vor. Na doch, hat gesehen. Das klingt jetzt blöd, das klingt jetzt irgendwie komisch. Aber ich sage euch was, ich war noch nicht lange gläubig. Ja, doch ein paar Jahre gläubig. Und kam in eine Gemeinde, in der es üblich war, die Arme zu heben beim Lobpreis. Ich fand das strange, weil ich kam aus einem ganz anderen Hintergrund. Ich kannte das nicht. Aber ich habe dann so gedacht, so, also gar nicht geht auch nicht. Und dann sind die Hände halt ein bisschen hochgekommen. Irgendwann kam dann einer und hat für mich gebetet und hat meine Hände genommen und gesagt, also Jürgen, jetzt schieb dich mal richtig hoch. Und hat die Hände hochgezogen. Und ich dachte so, okay, Hilfe. Aber ich habe gemerkt, irgendwann ist bei mir ein anderer Groschen gerutscht, nämlich der, dass es Ausdruck meiner Liebe Gott gegenüber sein kann. Aber an dem Punkt stand ich damals noch nicht. Und dementsprechend habe ich es anders gehandhabt, aber merkte, die Hände habe ich gehoben für die anderen, aber nicht für Gott, weil ich gar nicht wusste, was Gott damit anfangen soll, dass ich die Hände hebe. Das waren das sind so lustige Situationen auf eine Art, wo wir aber merken, wie es um unsere Motivation geht. Für wen tue ich, was ich tue? Oder habe ich einfach die Freiheit, die Hände halt unten zu lassen, weil ich gar nicht weiß? Oder ich habe eine andere Ausdrucksform. Vielleicht komme ich aus dem Hintergrund, wo man die Hände faltet. Ja, dann falte ich sie halt. So what? Was macht Gott eigentlich, wenn wir beten? Er guckt in unser Herz, oder? Er guckt in unser Herz hinein und ob da die Hände oben sind, unten sind, gefaltet, ob gekniet wird, sind alles gute Ausdrucksformen. Da sage ich gar nichts dagegen. Aber sie müssen von Herzen kommen und dann sind sie auch gut. Aber Gott guckt ins Herz, deshalb muss er von Herzen kommen, oder? Oder, zweites Beispiel, auch gleiche Geschichte, wir sind immer noch Lobpreiszeit. Dieses Lied kenne ich. Mir fällt eine zweite Stimme ein, oh, die ist so schön. Ich sing die jetzt mal. Ah, die hört man, glaube ich, gar nicht so richtig. Ich muss lauter singen, damit man das ein bisschen besser hört. Das kann alles gut sein, auch da, ich will gar nicht dagegen reden, weil, ja, Gott hat uns begabt. Es ist wunderbar, wenn wir das zu seiner Ehre machen, perfekt. Aufpassen müssen wir nur, wenn wir plötzlich anfangen, uns zu produzieren, zu sagen, ich möchte, hey, der Lobpreisleiter, einer von den Lobpreisleitern steht nur zwei Leute neben mir. Wenn ich laut genug singe, vielleicht fragt er mich, ob ich mal in die Band komme. Und so. Und dann merken wir, das ist mir gar nicht mehr, das ist menschlich, Leute. Wir lachen, aber das ist menschlich. Solche Sachen passieren uns ganz schnell. Und ehrlich wäre oder besser wäre, zu sagen, ich habe diese zweite Stimme, aber ich muss mich jetzt nicht produzieren. Jetzt ist Lobpreiszeit, jetzt lobe ich Gott. Aber nach dem Gottesdienst gehe ich mal zu dem Anbetungsleiter oder Gruppenbandverantwortlichen oder wie auch immer und sage dem, wie sehr ich es auf dem Herzen hätte mal. Kann man da in der Band mitsingen oder gibt es da eine Möglichkeit? Wie läuft es ab und so? Oder versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht die Zeit im Lobpreis, sich zu produzieren, wenn wir doch eigentlich den Fokus auf Gott legen wollen. Da könnte es noch viele Beispiele geben. Ich war mal an einer Konferenz. Die Alten unter euch, also die so alt sind wie ich, kennen das. Stoneleigh. So, Stoneleigh. Dann kann ich, denen, die sich erinnern, kann ich mehr erzählen. Da war mal ein Schotte, könnt ihr euch erinnern? Da war mal ein Schotte. Der stand da vorne, ein mächtiger Mann Gottes. Und er predigte über Erweckung. Es war eine tolle Predigt. Und dann betete er um Erweckung. Und als er seine Stimme erhob, fielen uns allen die Ohren ab. Und er hat gebetet, dass man das Gefühl hat, jetzt bricht die Halle hier zusammen. Vor lauter, keine Ahnung was. Und am nächsten Morgen hat Terry Virgo, der auch vielen was sagt, das ein bisschen korrigiert und in ein gutes, richtiges Licht zurückgeschoben. Aber an dem Abend habe ich gedacht, warum betet er so? Er weiß, dass Gott nicht schwerhörig ist. Er weiß auch, dass selbst wenn hier, ich glaube 12.000 Leute etwa, zusammen sind auf dem Campus, dann muss er nicht so laut beten, weil er die anderen alle übertönen müsste, damit Gott seine Stimme raushört. Das weiß er auch. Aber die Frage war für mich wirklich, ja, warum tut man das dann? Um besonders Autorität auszustrahlen? Das ist völlig unnötig. Völlig unnötig. Und dann sagt Jesus eben, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, ihr sollt nicht viele Worte suchen. Warum sagt er das? Auch ein interessanter Aspekt, das wusste ich auch nicht. Bei den Juden gab es Regeln, die zum Beispiel besagten, dass sie dreimal am Tag ein, ich weiß nicht wie viel Bittengebet sprechen mussten. Ich weiß nicht, hab's vergessen, wie es hieß. X-Bittengebet. Und das hat über 900 Worte. Das ist lang. Dreimal am Tag, neben noch anderen Gebeten, die zu ihren Regularien gehörten. Dass man dann sich das auswendig lernt und irgendwann wie ein Maschinengewehr abspult, damit man auch wieder fertig wird, kann ich verstehen. Würde ich wahrscheinlich genauso machen. Einfach um fertig zu werden, weil man hat ja noch ein anderes zu tun. Denkt man doch automatisch, wenn man das jeden Tag dreimal, das ist Wahnsinn. Und Jesus sagt halt, es geht aber nicht darum, dass ihr Gebete abspult, dass ihr Gebete durchdonnert, sondern auch Gebet ist Ausdruck eurer Herzenshaltung, Ausdruck eurer Beziehung, Ausdruck unserer Liebe zu Gott und gleichzeitig auch das Gefäß, in dem wir Gottes Liebe zu uns auch wieder empfangen dürfen. Und Gott möchte, dass wir innig mit ihm reden. Echt und innig. Genau. Wenn da steht, wir sollen in unsere Kammer gehen, hatten wir irgendwo. Da. Das fand ich auch noch einen interessanten Gedanken. Was für eine Kammer hatten die denn damals? Und die Bauernhäuser in der damaligen Zeit, die waren so gebaut, dass es einen innersten Raum gab. Das war der einzige Raum, der hatte keine Fenster, da war der einzige Raum, der verschließbar war. Das war der Vorratsraum. Man wollte da einfach so schützen, dass da keine Mäuse und sonstiges Viechzeugs an die Vorräte rankommt. Das war diese Kammer, die hier benutzt wurde, die Jesus hier nennt. Tamaion heißt das wohl im Griechischen. Das war diese Vorratskammer. Und er sagte, hey, geh in diese innerste Kammer, mach sie dicht und da bist du alleine mit Gott. Jetzt heißt das aber nicht, dass wir uns in den Keller verdrücken müssten, zumal es dort auch noch Fenster hat, immer noch Fenster hat, sondern es geht darum, dass wir in unserem tiefsten Innern unseres Herzens diese innige, zweisame Einsamkeit mit Gott suchen und diese dort leben, egal wo das ist. Ich habe extra das Buch mitgebracht, wo ich habe einen wunderbaren Gedichtvers von Terstegen gefunden gehabt, den ich da sowieso gern habe. Terstegen, der mal irgendwann Lieder geschrieben hat. Und der hat sinngemäß gesagt, früher, da habe ich die Einsamkeit gesucht, aber heute finde ich sie überall, wo ich bin. Nur hat er das schön in Reimform verpackt. Und sagt, eigentlich ist es völlig egal, wo ich bin. Ob ich am lautesten Platz mitten auf der Straße stehe, auf dem Marktplatz oder sonst irgendwo. Aber wenn ich zu Gott gehe, dann finde ich den innersten ruhigen Raum in meinem Herzen. Und dort bin ich mit ihm einsam, zweisam. Und kann einfach diese Gemeinschaft mit ihm leben. Und darum geht es bei dieser Kammer. Es geht darum, dass wir diese innige Beziehung, die Geborgenheit, Verbundenheit mit unserem Vater suchen und leben und finden. Und das heißt auch nicht, dass das Gemeindegebet Geschichte ist, weil wir ja schließlich allein in unser Kämmerchen sollen. Das hat damit gar nichts zu tun. Paulus hat viele Stellen gesagt, oder auch Jesus selber, wo er gesagt hat, das gemeinsame Gebet ist wichtig. Aber es ist immer dieses Gebet, wo ich in meinem Herzen zum Ausdruck bringe, was Gott mir aufs Herz gelegt hat und was mir vor Gott wichtig ist. Und da kann es auch noch einige Fallstricke geben. Ich möchte jetzt nicht mehr auf alle eingehen, einfach auch um der Zeit willen, aber manchmal muss man sich ja fragen, okay, warum fällt mir das Gebet so schwer zum Beispiel? Vielleicht fällt es mir schwer, weil ich Angst habe, die richtigen Worte zu finden oder es richtig oder gut genug zu formulieren, oder es ist mir peinlich, weil ich vielleicht nicht denke, ich kann gut genug formulieren. Aber das sind alles so Zeichen, dass ich nicht an diesem innersten Ort meines Herzens angekommen bin, wo Gott und ich für uns sind. Und Gott, der in mein Herz guckt, weiß sowieso, was ich sagen will. Und er hat mir seinen Geist gegeben, der sowieso mit unaussprechlichem Seufzen ausdrückt, was mir auf dem Herzen ist. Gott gegenüber. Und wenn mein Nachbar nicht hundertprozentig versteht, was ich gemeint habe, ich kann es ihm hinterher erklären. Aber dem geht es ja genauso. Der sucht ja auch wieder seine Worte für sein Herz. Also es gibt keinen Grund, warum ich aus Scham oder Scheu mich am gemeinsamen Gebet nicht beteiligen könnte. Und es gibt auch viele andere Dinge, die uns hindern können, aber die alle immer vor diesem Prüfstein zu prüfen sind. Wie stehe ich wirklich vor meinem Gott im Himmel? Und dann gibt es noch den letzten Punkt, das Fasten. Beim Fasten kennen wir ja auch alle möglichen Spielarten. Ich weiß nicht, ich habe Kollegen, die finden Heilfasten total cool. Arbeitskollegen, die sagen, hey, das finde ich super. Weißt du, da hinterher geht es dir, keine Ahnung wie, wahrscheinlich gut. Ich habe es noch nie gemacht. Auf jeden Fall, Heilfasten oder diese Arten von Fasten, die es alles so gibt, sind letztlich ein Fasten um des Fastens willen. Und das ist nicht das, was Gott uns eigentlich in seinem Wort vorstellt, wenn es ums Fasten geht. Kann ja sein, dass es meinem Körper dann besser geht, aber eben ist es ein Fasten um des Fastens willen. Dann kennen wir noch Fastenzeiten. Wir kennen das so vor Ostern und vor Weihnachten. Zeiten, die man nutzt, um sich ein bisschen auf dieses hohe Fest gedanklich, emotional auch vorzubereiten. Kann es alles geben. Und die Juden, die haben tatsächlich, die hatten auch ein paar Fastenfeste, Fastenzeiten. Eins war das Versöhnungsfest und eines war die Erinnerung an die Zerstörung des Tempels durch Nebukadnezar. Und an diesen Fasten-Events, sage ich mal, war es tatsächlich üblich, dass sie sich entsprechend in Sack gekleidet haben oder halt gammelig zerrissen. Sie wollten ihre Trauer zum Ausdruck bringen. Sie haben über die Trauer, über die Zerstörung des Tempels dann so zum Ausdruck gebracht, sich nicht gewaschen, sich mit Asche überstreut, einfach ihr Elend versucht zum Ausdruck zu bringen. Hat aber dann zu der Blüte geführt, dass je elender man aussah, desto frommer muss man wohl gewesen sein. Je mehr ich gammelig aussah und Asche und immer traurig durch die Gegend lief, desto frommer muss ich wohl gewesen sein. Und das ist das, worauf Jesus hier Bezug nimmt. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt, wasch dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Es ist immer wieder die gleiche Frage, um wen oder was geht es mir, wenn ich das tue, wenn ich diese geistliche Übung tue. Ihr merkt es ja, es wiederholt sich alles. Und letztlich geht es beim Fasten darum, dass ich sage, okay, ich verzichte auf eine Mahlzeit oder auf meine Mahlzeiten, auf Essen und Trinken für eine Zeit, damit ich mehr Zeit habe, zum Beispiel fürs Gebet oder für Zeit mit Gott, wo ich mit ihm über meine Anliegen reden möchte, wo ich ihn suche, wo ich meinen souveränen Gott suche mit meinen geistlichen Anliegen. Und ich ordne meine physischen, meine leiblichen Bedürfnisse, die ordne ich unter meinen geistlichen Anliegen und suche lieber Gott als mein leibliches Wohlergehen. Und bringe damit auch Gott zum Ausdruck, dass mir das Anliegen, das mich hier zum Fasten bewegt, so wichtig ist, dass ich lieber ihn bestürmen möchte, als die Zeit zu benutzen zum Essen. Aber auch hier können wir vom Pferd fallen. Und das ist einer meiner letzten Gedanken. Ich will dann auch langsam zum Schluss kommen. Fasten ist kein Hungerstreik. Oder auch kein Automat, wo ich Verzicht einwerfe und Belohnung rausbekomme. Sondern Fasten ist, wie ich es gesagt habe, ein Verzicht, wo ich meine, die einen Bedürfnisse von mir, den geistlichen Bedürfnissen, die ich habe, unterordne und das Gott zum Ausdruck bringe und sage, das ist mir wichtiger, jetzt mit dir darüber zu reden, als diese anderen Dinge zu tun, weil die haben für mich größere Bedeutung. Aber es ist eben kein Hungerstreik, wo ich Gott die Pistole auf die Brust setze, sondern ich komme ja vor meinen souveränen Gott, der die Entscheidung hält. Ich bringe ihm das Anliegen, aber es ist seine Entscheidung, was er damit macht. Es ist seine Entscheidung, wie er damit umgeht. Ich weiß, er wird mein Gebet erhören, das hat er versprochen. Aber wann, wie, auf welche Weise ist seine souveräne Entscheidung und er weiß es auch am besten und er ist ja für mich. Er wird nie gegen mich etwas tun. Und ich weiß, dass er zugesagt hat, dass er mich hört, weil wir lesen Jakobus 5, Vers 16, viel vermag eines gerechten Gebet. Gott hört. Letztlich ist es Jesus wichtig, dass wir den Menschen nicht unseren frommen Aktionismus vorführen, sondern ihnen vorleben, was es heißt, als Erlöste und als Menschen, die gerecht gesprochen sind von ihm, unser Leben zu leben. Als Erlöste werden wir nicht griesgrämig, traurig durch die Gegend laufen, oder? Das heißt, es kann sein, dass wir harte Zeiten durchlaufen, wo uns Gott aufs Herz legt, zu fasten und vor ihn zu kommen. Aber der Status, wir sind gerecht gemacht in ihm, wir sind Erlöste in ihm, ist immer noch und immer der gleiche und dasselbe, auch wenn wir es zeitweise nicht so wahrnehmen. Und da denke ich auch an den Eindruck von dir, Lydia, vorhin, wo du gesagt hast, ja, manchmal muss man es einfach trotzdem auch proklamieren, sagen, das ist aber wahr. Und ich möchte dran festhalten und ich möchte meinem Gott vertrauen und kann voller Freude, mit Freude, vielleicht nicht voller Freude, aber mit viel Freude durch mein Alter geben und Gott mir helfen lassen, dass er mein Herz freut, dass er mir Freude gibt. Kommen wir zum allerletzten Punkt und der ist kurz, vergelt's Gott. Alle drei Sachen, die wir uns angeguckt haben, haben alle einen wunderbaren Satz drin. Nämlich heißt es in Matthäus 6, Vers 4, Vers 6 und Vers 18, also beim Almosen geben, beim Beten und beim Fasten, kommt dieser Satz, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und das Wort, was wir hier dreimal lesen, das bedeutet zurückerstatten. Und eigentlich noch mehr als das. Es ist wie eine Schuld abtragen. Da fragt man sich, Moment mal, was ist Gott mir schuldig? Gott ist mir gar nichts schuldig. Aber das Wort bedeutet so etwas. Und es zeigt uns, Gott betrachtet das, was wir für ihn tun, was wir aus reinem Herzen für ihn tun, wie ein Geschenk, was wir vor unseren Vater bringen, wo er sich aber gar nichts schenken lassen möchte, weil er sagt, Moment, der Schenker, das bin ich. Ist schön, dass du mir das bringst, aber ich will doch dich beschenken. Und Gott freut sich über uns und will uns erstatten, will uns beschenken, will uns das Gute, will uns Gutes geben, will uns zurückerstatten, will uns belohnen. Und wir wissen nicht, auf welche Weise er das tun will, wann und womit und wie, das wissen wir nicht. Aber es ist seine Zusage. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, er wird dir vergelten, er wird dich belohnen. Gott möchte uns auf passende Weise, zu passender Zeit belohnen. Vielleicht ist es heute, vielleicht irgendwann, vielleicht auch erst in der Ewigkeit. Aber Gott vergisst es nicht. Und dieses Buch, wo wir alles drin notieren wollen könnten, haben wir gar nicht nötig, weil Gott selber eines führt und uns belohnt nach seinem Herzen in seiner großzügigen und überfließenden Art. Amen. Ich möchte zum Schluss noch beten und dann, Vater, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben und dass wir von dir gerecht gesprochene sind, die wir an dich glauben. Das ist so gut, vor dir leben zu dürfen. Und Vater, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, all diese Dinge, die wir uns angeguckt haben, die du in deinem Wort zur Sprache gebracht hast, das Fasten, das Beten, das Almosen geben, dass du uns hilfst, dass wir alles das, was wir tun, zuallererst für dich tun und dass du uns hilfst, uns da immer wieder zu prüfen und uns auch gegenseitig Helfer zu sein. An dem Punkt. Vater, wir wollen unser Leben immer mehr lernen, für dich und zu deiner Ehre zu leben. Weil wir wissen, dass Gutes kann nur entstehen, wenn wir auf dich gucken, weil aus uns selbst heraus kommt nichts Gutes. Danke, dass du uns ein neues Herz gegeben hast und ein neues Leben gegeben hast. Und hilf uns, aus diesem neuen Leben heraus unser Leben zu leben und nicht aus unserem eigenen Ich heraus. Vater, schenk du uns Gelegenheiten in der kommenden Woche, wo du uns immer wieder drauf stupfst und uns zeigst, wo wir vielleicht noch am Lernen sind oder lernen sollten. Danke, dass du mit uns unterwegs bist, in deiner Geduld und deiner Gnade, deiner Hilfe, Korrektur und dass wir mit dir mitgehen dürfen und durch dich wachsen dürfen und immer reifer werden dürfen zu deiner Ehre. Amen.